Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, dem Hintergrund-Podcast von Netzpolitik.org. Einmal im Monat, immer am ersten Samstag, nehmen wir euch mit in den Maschinenraum von Netzpolitik.org. Und dieses Mal wird diese Reise auf die Metaebene besonders meta, denn wir reden in diesem Podcast über Podcasts. Genauer gesagt über diesen Podcast und auch über andere Podcasts. Und über die Podcast-Welt an sich. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern zusammen mit Serafin Dinges, einen echten Profi, hier dabei habe. Hallo Serafin, herzlich willkommen.
Hallo Ingo.
Serafin ist 27 Jahre alt, studiert Kulturjournalismus im Master an der Universität der Künste in Berlin, hat im letzten Jahr ein Praktikum bei uns gemacht bei Netzpolitik.org und steigt gerade so ein bisschen als Podcast-Produzent bei uns ein. Diejenigen, die den letzten Netzpolitik-Podcast gehört haben, haben den Effekt davon auch schon hören können. Wir gehen gleich nochmal etwas weiter drauf ein. Ich sage an dieser Stelle aber schon mal direkt, beim letzten Off the Record Podcast habe ich mich schon dafür entschuldigt, dass das eine All-Male-Runde war. Heute sind wir wieder zwei Männer. Das soll wirklich nicht zur Regel werden. Eigentlich wäre Kollegin Chris Köver heute auch gerne dabei gewesen, aber das passte zeitlich leider nicht. Von daher, das wird nicht zur Regel. Jetzt aber zur Sache. Die Stimme von Serafin habt ihr schon gehört, wenn ihr diesen Podcast kennt, wenn ihr diesen Podcast in der Vergangenheit öfter mal schon gehört habt, denn Serafin hat schon den letzten Podcast und auch schon den vorvorletzten so ein bisschen produziert und unter anderem ein Gespräch zwischen Constanze und mir moderiert hier im Netzpolitik-Podcast über das Deplatforming von Donald Trump. Zum Einstieg erstmal, Serafin, bevor wir über Podcast sprechen, sprechen wir mal kurz über dich. Was macht denn eigentlich einen guten Podcast aus deiner Perspektive?
Das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich das Thema meiner Masterarbeit. Das war auch das Thema meiner Bachelorarbeit tatsächlich. Ich glaube, das hängt davon ab, was man gerne hört. Weil ich habe Podcasts zu hören begonnen, vor allem mit dieser amerikanischen Welle von so Mitte der 2010er Jahre, wo es sehr viel produziert wird und Musik gibt und Sounddesign und sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt wird, in wie das Narrativ strukturiert wird. Ich glaube aber, es gibt aber auch in Deutschland so eine ganz eigene Hörgewohnheit, wo es ein bisschen informeller und plauderhafter zugeht, was ja genauso in Ordnung ist.
Und die guten alten Laber-Podcasts.
Genau, die guten alten Laber-Podcasts. Und das hängt wahrscheinlich davon ab, was man gerne hört. Ich glaube, so oder so, was einen guten ausmacht, ist viel Liebe reinzustecken.
Okay, das versuchen wir natürlich hier immer. Du hast es gerade schon gesagt, du bist quasi mit dieser amerikanischen Welle The Daily wahrscheinlich und so, Serial vielleicht auch, diese oft referenzierten US-Podcasts, die eigentlich mehr, ja, gute, so irgendwas zwischen Hörspiel und einem richtig gut gemachten Radio-Feature ja irgendwie sind.
Ja, das ist eine gute Formulierung.
Okay, ja, mit denen bist du zum Podcasten gekommen. Was für Podcasts hörst du denn eigentlich jetzt gerade gerne so, außer dem Netzpolitik-Podcast? Du hast zu Weihnachten ja auch schon mal einen Empfehlungsartikel bei uns gemacht, so die besten Tech-Podcasts des Jahres sind einige gute empfohlen. Vielleicht magst du nochmal sagen, welche Podcasts du eigentlich selber gerne hörst, damit wir vielleicht auch raushören können in den nächsten Wochen und Monaten, welchen Einfluss es da zu hören gibt.
Das ist eine spannende Frage, bloßgestellt. Hätte ich mir vor ein paar gute überlegen müssen, nicht, dass ich mich jetzt blamiere. Ich habe am Wochenende Frühlingsputz gemacht und habe mir die ganze erste Staffel von Butterfly Effect von John Ronson angehört. Im Nachklang auch von unserem Anna Nackt Podcast in der Recherche, in dem es um die Auswirkungen der Erfindungen von Pornhub auf die Pornindustrie geht. Eine ziemlich heftige Geschichte, die auch weiterführt, als man denkt, weil sie auch generell einfach mit dem Internet und der Verinternetisierung von allen Industrien zu tun hat. Ich höre eigentlich immer noch regelmäßig The Daily von der New York Times. Dann gibt es noch so Klassiker wie Radiolab, On the Media, This American Life natürlich, Reply All höre ich sehr gerne. Und sonst versuche ich in letzter Zeit ein bisschen mehr deutsche Sachen zu hören und mich vor allem so Deutschlandfunk Kultur Podcasts so ein bisschen durchzuhören und da ein bisschen mehr aufzupassen. Einer der Knackpunkte dabei ist, dass in Deutschland, glaube ich, Podcasts auch noch so ein bisschen anders sich vermarkten und teilweise schwieriger zu finden sind. Da muss man noch ein bisschen mehr suchen, was natürlich auch eine Herausforderung ist, der ich mich ein bisschen mehr stellen will.
Was meinst du mit Suchen? Also, dass es keine Plattform gibt, auf denen sie jetzt zu finden sind, oder dass sie nicht gut vermarktet werden im Netz, oder was meinst du damit?
Ja, ich glaube, so eine Mischung von beidem. Deutschland hat ja eigentlich mit einer langen Tradition von öffentlich-rechtlichen Produktionen, die unglaublich gut sind, und hat da viel Talent und Erfahrung. Teilweise ist es aber eben so, dass Radiosender, das ändert sich aber auch nach und nach, ihre Produktionen lieber nur in den eigenen Apps verfügbar machen, um die Leute auch zu ihren eigenen Apps zu bringen und zu binden. Und damit schließen sich aber auch öffentlich-rechtliche Sender so ein bisschen von dem ganzen freien Netzwerk aus, das Podcast zu haben und das Podcast für mich auch ausmacht, dass sie frei zugänglich sind und miteinander so ein bisschen im Dialog stehen fast. Aber insgesamt, ja, das Finden vom Podcast ist, glaube ich, sowieso eine Schwierigkeit, die noch lange nicht geklärt ist.
Also ich höre auch gerne Deutschlandfunk Podcasts, beziehungsweise es sind dann ja wirklich einfach Radiosendungen, die auch als Podcasts ausgespielt werden, aber die gibt's doch zum Beispiel auf den gängigen Plattformen sozusagen irgendwie, dass man sich die mit einem Podcatcher holen kann, oder?
Nee, genau, das stimmt. Vor allem Deutschlandfunk Kultur ist da ziemlich gut, der BR auch. Ich bin da jetzt auch kein absoluter Experte, weiß aber, und vielleicht kennst du das ja, wenn man irgendwie mal nach was sucht, und dann einen Radiobeitrag findet und man dann den nicht mehr anhören kann, weil er halt schon ein paar Wochen oder ein paar Monate alt ist und die Rechte dann irgendwie nach Rundfunkvertrag, die dann nicht mehr online verfügbar sein dürfen. Da bin ich aber auch kein Experte, wie das da rechtlich abläuft.
Ja, das wunderbare Konstrukt der Depublizierungspflicht im deutschen Rundfunk, dass wir den Zeitungsverlagen zu verdanken haben, die Angst hatten, dass ihnen die Öffentlich-Rechtlichen im Internet zu viel Content-Konkurrenz machen und deshalb muss dieser Content verschwinden. Wirklich eine große Absurdität und ein großes Ärgernis, dass es das bis heute gibt.
Stimmt, so war das. Aber ich glaube eben genau da merkt man, dass vor allem, man sagt ja, dass Deutschland letztes Jahr den Serial-Moment hatte mit dem Coronavirus-Update, wo alle Folgen Creative Commons veröffentlicht werden und auch frei zugänglich sind und auch frei republiziert werden dürfen, wenn man das wollen würde.
Ja. Was macht eigentlich ein Podcast-Producer? Ich habe dich jetzt als Podcast-Producer vorgestellt. Du machst es in der nächsten Zeit zumindest so ein bisschen für und mit uns. Was ist eigentlich die Rolle eines Produzenten, einer Produzentin von Podcasts?
Ich glaube, das hat auch, da gibt es keine offizielle Definition. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ich sehe es für mich so als sich überlegen, wie man Geschichten gut im Audio erzählen kann und das dann aber auch zu machen. Also so im traditionellen Radio hätte man in der Regel eher noch eine stärkere Trennung zwischen Reporter oder Redaktion und Produzenten. Bei Podcasts ist es ein bisschen mehr so, dass Leute, wie du das ja wahrscheinlich auch selbst machst und kennst, dass man sich irgendwie ein Mikro nimmt, dann vielleicht auch noch das iPhone-Mikro, wie du das gerade vor dir hast, da reinspricht, dann schneidet man das selbst mit irgendeiner freien Software und dann veröffentlicht man das so. Das heißt, es wird so ein bisschen alles aus einer Hand gemacht. Und genau das nur noch ein bisschen weiter ist, glaube ich, wo ein Producer ansetzt und das natürlich nur im Idealfall noch mit besserer, noch mit möglichst guter Qualität.
Ja, du hast ja quasi, das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung, du hast quasi schon sehr gut beschrieben eigentlich, wie bei netzpolitik.org die Podcasts meistens entstehen. Dankenswerterweise schneiden haben wir sie bisher nicht selber geschnitten, sondern das macht unser Kollege Irwinsch, der sozusagen dann zumindest für die Produktion in dem Sinne, dass es irgendwie mal durch einen Mixer gejagt wird und dass irgendwie ein Jingle vorne dran steht, zuständig ist. Und du hast aber sozusagen jetzt mit unserer Kollegin Chris Köver neulich mal einen anderen Ansatz, als wir ihn bisher gefahren haben, bei unseren Podcasts ausprobiert. Ne? Du hast ihn gerade schon genannt, diesen Anna Nackt Podcast, in dem es benannt nach einer Initiative, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man es nicht gehört hat, benannt nach einer Initiative von einer jungen Frau gestartet, die auf das Thema der digitalen Gewalt gegen Frauen in Form von sogenannten Rache-Pornos aufmerksam macht und Betroffene unterstützt. Deshalb heißt der bei uns Ananackt-Podcast. Und der klang wirklich anders als unsere anderen Podcasts, die ja meistens dann einfach wirklich so Laber-Podcasts sind. Das klingt so ein bisschen abfällig, aber du hast es eigentlich auch schon gesagt. Ich finde das ehrlich auch finde das gar nicht so schlimm. Aber es war dann trotzdem eine schöne Abwechslung, mal diesen aufwendig produzierten Podcast zu hören. Was habt ihr anders gemacht bei diesem Podcast?
Ich denke, also erstmal in der Regel ist es schon alleine anders, wahrscheinlich mit wie vielen Leuten man spricht, dass man einfach mit mehr Leuten spricht, dass mehr Recherche reingesteckt wird. Das ist ganz klar, es ist wie ein längerer Artikel, in dem muss man einfach ein bisschen mehr Recherche reinstecken. In dem Fall war es wahrscheinlich schon mal ein bisschen eine Erneuerung mit der Zeit, die wir gesagt haben, die wir dem jetzt widmen wollen.
Genau, klassischerweise haben wir diesen Off-the-Record-Podcast hier, da sprechen einfach Redaktionsmitglieder über Redaktionsinterne quasi, oft Geschichten und gucken auf den Hintergrund oder eben andere Dinge, unsere Finanzsituation. Und es gibt den anderen Podcast sozusagen, den Interview-Podcast, das ist meistens eigentlich so, da geht es um ein Thema und eine Person, mit der man das dann wirklich in der Tiefe irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sogar irgendwie bespricht, ne?
Genau.
Und ihr habt jetzt mit ganz vielen gesprochen.
Genau, das heißt, wir haben sozusagen diesen Interview-Podcast genommen, aber statt einem langen Interview, so war das ursprünglich auch mal gedacht, Chris hatte das Interview mit Ananackt, unserer Protagonistin, auch schon vor ein paar Wochen bzw. sogar Monaten geführt gehabt, um das als Interview-Podcast zu führen. Aber ich glaube, in dem Fall war es einfach so, dass Chris gemerkt hat, dass da noch viel mehr Tiefe in dem Thema ist, die man nochmal beleuchten kann, wenn man einfach von anderen Seiten oder von anderen ProtagonistInnen nochmal hört. Das heißt, wir haben viel mehr Interviews geführt und was dann einfach anders ist, ist, glaube ich, dass man versucht, nicht nur in Interviews aneinander zu reihen, wie man das vielleicht sonst machen würde, sondern sich zu versuchen, verschiedene Themenpunkte aus den verschiedenen Interviews zu nehmen und irgendwie zusammenzuführen. Und dann wird es plötzlich von, man schneidet ein paar Interviews und setzt sie hintereinander, zu unglaublich viel mehr Arbeit, weil man erstmal alle Transkripte von allen Interviews braucht, was in dem Fall insgesamt auch so 5-6 Stunden Interviews waren, glaube ich, insgesamt. Dann daraus ein Skript zu bauen und dann da nochmal Recherche einfließen zu lassen, das alles nochmal zu schneiden, die einzelnen Teile von den verschiedenen Interviews zusammenzuführen und dann in so eine dramaturgische Struktur zu bringen. Ich glaube, man kann das Dramaturgie nennen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also es wird einfach erzählt, es fängt an mit einer Protagonistin, dann kommen irgendwie, sind andere Leute zu hören sozusagen. Es gibt eine klare irgendwie, eine Erzählung, die da durchführt ja irgendwie, ne?
Ich glaube, der Clou, darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, ist ein bisschen, wenn man das so macht, dass man versucht, so Hörgewohnheiten, die Leute kennen oder Erzählgewohnheiten, die Leute kennen aus Büchern oder Audiobüchern oder Film und Fernsehen zu nehmen und da das Hören für die HörerInnen nochmal ein bisschen anders zu machen, dass man da so, Unterhaltungswert ist ein bisschen ein schwieriges Wort, wenn man vor allem über traumatisierende Ereignisse spricht, aber da so ein bisschen einen Impuls bei den HörerInnen anzuspielen und das Hörerlebnis da nochmal anders zu machen. Es wird sozusagen in jede Sekunde, die dann am Ende rauskommt, nochmal 5-6 Sekunden Arbeit reingesteckt, würde ich mal so sagen.
Ja, wie lange, vielleicht kannst du es mal überschlagen. Ich weiß gar nicht, ob du auch Chris' Arbeitszeit überschlagen kannst, aber wie lange habt ihr dann letztendlich damit zugebracht? Schon mehrere diverse Arbeitstage eigentlich, ne?
Genau, also es waren ungefähr so 6-7 mal 8 Stunden bei mir und dann bei Chris nochmal 3-4 Arbeitstage für das Führen der Interviews, fürs Einsprechen und für das Skript redigieren und so weiter. Also man sieht, wie krass viel Arbeit in sowas reingeht und da kommt dann am Ende eine Stunde Produktion raus. Was ja noch immer im Verhältnis zu was es teilweise so gibt an Podcasts da draußen gering ist. Ne? Es gibt Leute, die wie dieser Butterfly-Effekt, den ich vorhin erwähnt hatte, da wurde ein Jahr dann recherchiert und dann kommen am Ende 7 halbe Stunden raus.
Das ist wahrscheinlich auch nochmal, aber auch eine Formatfrage, wenn man sagt, man nimmt sich ein Thema und macht da wirklich eine Serie zu, ne? Macht jetzt nicht eine Folge, sondern hat irgendwie was Wiederkehrendes und teilt das auf verschiedene Folgen auf. Dann kann man auch nochmal ein bisschen, auch da erst recht nochmal narrativ und dramaturgisch anders arbeiten, wenn man Dinge über mehrere Folgen aufteilen kann, ne?
Genau, klar, das ist nochmal eine spannende Herausforderung und nochmal eine, die noch viel, viel teurer ist. Weshalb es das wahrscheinlich bisher in Deutschland nur beschränkt gibt.
Ich höre gerade diesen Podcast zu Hanau, zum Attentat von Hanau, wo zwei JournalistInnen mit Hinterbliebenen und Opfern sprechen, wo das auch passiert über mehrere Folgen. Sehr gut und sehr empfehlenswert. Sehr heftig auch, aber ich glaube, das sollte sich jeder geben, diese Packung Schmerz und Anklage. Mhm. Was noch auffällt, wenn man diesen Podcast hört, den Anna Nackt Podcast, da kommt Musik vor. Das hört sich auch anders an als bei den meisten Podcasts, die es bei uns hier auf unserem Kanal bisher so gab, ne? Welche Rolle spielt Musik für Podcasts? Was versuchst du damit zu machen? Ist es ein Unterhaltungs-, geht's um Untermalung an der Stelle oder?
Ich glaube, es ist ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, dass man versucht, so ein bisschen, also in Deutschland gibt es ja sowieso eine lange Tradition von diesen Features, wie du schon erwähnt hast, die ja eigentlich in den gleichen Produktionsstudios wie Hörbücher produziert werden teilweise, wo es dann wirklich auch mit Effekten und so weiter gearbeitet wird. Das ist aber vielleicht nochmal eine andere Schule als das, wie ich zumindest das sehe, so ein bisschen, dass man das als Untermalung und vor allem als vielleicht Unterstreichung von bestimmten Momenten sehen kann und natürlich da noch irgendwie einfach Atmosphäre schaffen kann. Aber es ist auch so ein bisschen kontrovers. Ich weiß das nur zufällig, weil ich da mal einen Text über die Entstehungsgeschichte von All Things Considered, so die klassische Nachrichtensendung vom Kulturradio in den USA von NPR gesehen habe, die sich ganz bewusst mal entschieden haben, nie Musik zu spielen, weil sie Nachrichten sind und weil sie glauben, dass die Musik beeinflusst, wie man die Nachrichten wahrnehmen würde. In dem Fall ist es vielleicht genau das, wenn man das dann genau konkret will, dann ist es natürlich mal ein Werkzeug, wie man dafür sorgen kann, hey, guck mal hier, hör mal da hin, weil da ist jetzt gerade was Spannendes, Traumatisches, Schwieriges, wo du nochmal extra aufpassen solltest. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch einfach ein bisschen unterhaltsam, unterhaltungswert. Weil manchmal gehen Podcasts, finde ich, ziemlich lange und dann kann es helfen, wenn man hier sagt, hier setzt ein neues. Also tatsächlich bei Anna Nackt sind die, wo Musik im Hintergrund ist, sind meistens Momente, wo wir sie im Skript in Kapitel unterteilt haben. Das merkt man von nach außen hin nicht, aber das sind meistens sozusagen Kapitelübergänge.
Ah ja, auch so ein bisschen Struktur geben dann.
Genau.
Die nicht nur dann sozusagen vom Sinn her, sondern auch noch auditiv unterstützt wird. Ja, spannender Ansatz. Ich habe gleich noch mal eine Frage zu diesem Unterhaltungsaspekt, aber erst noch mal kurz zur Musik. Wie kommt man eigentlich dann an die Musik? Gibt es irgendwie besonders gute Quellen, in denen sich PodcasterInnen bedienen, an freier Musik, die man für Podcasts benutzen kann?
Das sind die Geheimnisse eines Producers, die ich da ausplaudern soll. Nee, ist tatsächlich.
Ja, bitte, deshalb ist es der Hintergrund-Podcast. Nichts anderes versprechen wir hier bei Off the Record.
Ach, stimmt, das ist ja dann Off the Record, also das kommt dann.
Wir sind unter uns.
ich habe irgendwann vor einem Jahr oder so mal festgestellt, dass fast alle amerikanischen NPR, also was da sozusagen das Public Radio, so ähnlich wie öffentlich-rechtlich, nur nicht wirklich das Gleiche, eigentlich auf ähnliche Musikbibliotheken zugreifen. Und vor allem gibt es da, also wenn jemand wirklich nach was sucht, dann sind Blue Dot Sessions tatsächlich einfach eine unglaublich gute Ressource. Das ist so eine Gruppe an MusikerInnen, die sich einfach regelmäßig zu Sessions trifft, da so ein bisschen improvisiert und einfach wahnsinnig gute instrumentale Musik macht, die eigentlich für jede Stimmung das Richtige bieten und die das für nicht kommerzielle Projekte auch gratis zur Verfügung stellt. Das ist tatsächlich, kann man vielleicht auch wieder kritisch sehen, dass fast alle Podcasts, die irgendwie einen bestimmten Klang haben, dann tatsächlich auf die gleiche Musik zugreifen. Aber andererseits funktioniert es ziemlich gut.
Es ist ein bisschen das, was wir in der Bilderwelt mit der Unsplashisierung haben.
Ja, genau.
Das Unsplash.com, eine Seite, auf der es sehr schöne, aber irgendwie dann doch von der Ästhetik immer sehr ähnliche, freie Bilder gibt, die jetzt mehr und mehr zu sehen sind, auch eben bei uns, bei unseren Artikeln, dass es sozusagen so eine gleiche Optik gibt, gibt es dann so ein ähnliches Klangmuster bei verschiedenen Podcasts, ja?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Drum, mittlerweile ist es da auch schon ein bisschen, gibt es da schon wieder so ein bisschen Diversifizierung, beziehungsweise richtig gute Podcasts, die sich das leisten können, stellen halt eigene Sounddesigner an. Weil natürlich ist es einfach schön, wenn man was an den Rhythmus der Sprache oder des Interviews und so weiter anpassen kann. Das ist dann auch verhältnismäßig leicht, sage ich mal. Ich habe mir mein MIDI-Keyboard gekauft und mache dann auch hin und wieder so einfach nur so, bin nicht sehr unbedingt musikalisch, aber so ein paar Sachen kann man relativ leicht spielen, wo man so ein bisschen Hintergrundmusik macht. Also ein paar Sachen bei Anna Nackt kamen aus meiner eigenen Produktion.
Oho, wow, nicht schlecht. Das wusste ich noch gar nicht. Cool. Genau, dann habe ich noch mal eine Frage zu diesem Unterhaltungsthema. So ein bisschen, ich finde es eigentlich selber doof von mir, aber ich habe manchmal bei diesen so sehr stark produzierten Podcasts, habe ich das Gefühl, die sind extrem glatt irgendwie. Es gibt wahrscheinlich, weil ich eher sozialisiert bin mit dieser, wie du es eben schon gesagt hast, mit dieser deutschen Tradition, einer sehr freien Podcast-Szene, die sich auch wenig irgendwie Strukturelemente irgendwie gibt, nicht besonders aufwendig produziert, viel gerade geredet. Ich finde das eigentlich selber blöd, weil warum soll das besser sein und warum soll man nicht Informationen, also es bringt ja eigentlich der Sache mehr, wenn man Informationen auch so verpackt, dass sie an den Mann und an die Frau und alle anderen kommen. Und gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen diesen Dünkel, dass ich manchmal denke, boah, das klingt jetzt extrem glatt, das höre ich so, das plätschert dann sozusagen so dahin, auch wenn es dem Inhalt gar nicht, auch wenn es vom Inhalt her gar nicht so ist. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Ja, wie meinst du denn, dass es dann fast so ein bisschen formelhaft klingt oder so?
Nee, eigentlich von den Inhalten gar nicht. Es ist einfach nur, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht richtig besser beschreiben. Nee, nur, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es ja diese Glattheit vielleicht dann auch, es tut dann nicht besonders weh, diesen Podcast zu hören. Vielleicht strahlt es auch auf den Inhalt ab.
Ja, ich glaube, aber das ist was, worüber ich mir die letzten Tage auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil ich glaube, uns fehlt da bei Podcasts teilweise, obwohl sie so krass populär sind, noch ein bisschen so die Sprache für verschiedene Genres und so weiter. Das fällt für uns ja eigentlich alles unter Podcast vielleicht. Und wir haben jetzt diese informelle Genre-Unterscheidung zwischen Podcast und Laber-Podcast, aber das kann man wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern. Und ist vielleicht auch so ein bisschen wie viele True-Crime-Podcasts, die halt einfach so ein Riesengenre sind, klingen ja doch relativ ähnlich, sind so ein bisschen düster und haben dann so tiefe Musik und so und dann fährt irgendjemand über eine dunkle Landstraße, das bedient sich ja alles eigentlich immer der gleichen Bilder. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen, wie man ja mittlerweile auch auf Netflix hat irgendwie so ein paar Dokus mittlerweile, die alle relativ ähnlich sind vom Stil, irgendwie mit viel Tiefen und Schärfe und so weiter. Ich glaube, da bildet sich gerade so durch die krasse Popularität, gibt es dann so ein paar Beispiele, die dann immer wieder so nachproduziert werden. Und da ist die Frage, wie lange sich sowas hält und wo, keine Ahnung, wenn man Skeptiker wäre oder, nee, wie sagt man, pessimistisch, dann könnte man sagen, dass sich da so ein bisschen die Innovativität gerade verloren geht, vielleicht auch sogar, wenn Sachen zu viel produziert werden. Aber andererseits ist es total spannend, finde ich, dass gerade so viele Produktionen es auch gibt, wo ein bisschen Geld reingesteckt wird und wo auch die ProduzentInnen, die das seit Jahren aus Leidenschaft machen, nach und nach auch in Positionen kommen, wo sich das für die Leute rauszahlt.
Aber jetzt, wo du diese True-Crime-Podcasts mal eben angesprochen hast, da fällt mir ein, ich habe nämlich gerade das erste Mal den von Zeit Online gehört und ich fand das schon wirklich ein bisschen befremdlich, in welchem Plauderton da über sozusagen heftigste Verbrechen geschnackt wird sozusagen. Irgendwie schön verpackt, das kommt smooth daher, aber es geht ja eben doch um echte Straftaten, die Leute anderen Leuten angetan haben.
Ja, yeah, das ist da so ein bisschen ein Ausnahmeding, ne? Ich höre den ehrlich gesagt nicht wahnsinnig gerne oder oft, aber da bin ich immer wieder fasziniert, wie informell der ist im Vergleich zu so Produktionen wie von dieser. Gibt es diesen Das Böse, da gibt es ja schon so eine ganze Menge von Sachen, auch vielleicht auch fast so ein bisschen wie Deutsche Abgründe, der ja auch, wo es um den NSU geht, wo ja auch der sehr stark produziert wurde. Da bilden sich schon auch so ethische Fragen, die vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Das sind aber dann vielleicht so ähnliche Fragen, wie die auch im Dokumentarfilm interessant sind. Mhm. Ne, wo ja auch die Frage ist, wie man das strukturiert, wie man sowas erzählt, ob man das so aufbaut, dass es dann am Ende einen großen Reveal gibt oder ob man das irgendwie anders macht.
Mhm. Ja, und ist wahrscheinlich auch eine Ressourcenfrage am Ende, oder? Also je mehr Ressourcen man darauf wirft, etwas schön oder einfach oder zugänglich zu präsentieren, desto weniger Ressourcen, zumindest unter den Bedingungen von begrenzten Ressourcen, hat man dann für für die eigentliche Recherche sozusagen, das an den Inhalten fühlen, wobei wir jetzt ja eben, wie ihr mit Anna Nackt eigentlich präsentiert habt, ja genau, dass kein Widerspruch sein muss, sondern es eben gut recherchierter, inhaltlich starker Podcast sein kann, der genau, aber wahrscheinlich kommt es ein bisschen daher.
Ich meine, du das mitbekommen hast, die New York Times hat ihren Podcast Caliphate zurückgezogen, der ziemlich in die Hose gegangen ist, weil sie dort nach 2 Jahren oder so haben sie festgestellt, dass einer ihrer Hauptprotagonisten, es ging um jemanden, der behauptet hat, im IS gewesen zu sein und dort von seiner Zeit erzählt hat, wo er in Kanada war, wo sich dann rausgestellt hat, dass er das alles erfunden hatte, wo es dann mittlerweile auch personelle Folgen und Konsequenzen gab für die Leute, die das produziert hatten, wo es aber genau das passiert ist, dass sie sich ein bisschen zu sehr von einer guten und dramatischen Geschichte hinreißen haben lassen, was dann aber dazu geführt hat, dass die Fakten nicht mehr gut genug überprüft wurden. Und das ist natürlich, darf nicht passieren.
Mhm. Alright, ich bin da mal gespannt und ich glaube, unsere HörerInnen können es auch sein, wie wir diesen Weg dann in den nächsten Wochen und Monaten bestreiten werden hier. Genau, ich bin tatsächlich auch selbst gespannt und freue mich aber auf jeden Fall darauf und ja, darauf mit jemandem wie dir, da jemanden so professionellen an der Seite zu haben, der Bock auf Audioproduktion hat. Wirklich, ich glaube, das kann unseren Podcast nur voranbringen.
Ja, danke für das Lob.
Sprechen wir, bevor wir schon bald zum Ende kommen, noch mal kurz über ein anderes Podcast-Thema. Du hast nämlich, als du noch im Praktikum bei uns warst, auch eine Recherche gemacht zu diesem Thema und einen längeren Artikel geschrieben zum Audiogiganten Spotify und dem kapitalgetriebenen Verdrängungswettbewerb auf dem Podcast-Markt, den vor allen Dingen die freie Podcast-Szene sehr kritisiert, dass immer mehr Geld von Spotify in den Podcast-Markt gepumpt wird, dass auch immer mehr Podcasts exklusiv bei Spotify auftauchen und nicht mehr auf anderen Plattformen sozusagen und dann eine gewisse Verdrängung stattfindet. Was hast du da gemacht?
Nee, genau, das ist so ein Thema, das, glaube ich, in so Podcast-Nerd-Kreisen schon lange eigentlich immer wieder besprochen wird. Aber ich wollte das nochmal so als ganzheitliches Phänomen mir anschauen, wo Spotify da Geld reinsteckt, warum und was für Auswirkungen das potenziell auf diesen Podcast-Markt haben könnte oder auf diese freie Szene, die ja lebt von ganz viel Vielfalt und unterschiedlichen Produktionsarten und Genrearten und so, wie wir das gerade schon alles hatten. Und es ist schon, wenn man das alles nochmal so vor sich hat, zumindest Aufmerksamkeit erheischend, wie krass viel Geld Spotify in Podcasts steckt. Also es war gerade innerhalb der letzten 2-3 Jahre ungefähr, war es um eine Milliarde Dollar allein in Produktionsfirmen und Werbefirmen, in verschiedene Firmen, die Podcasts produzieren und monetarisieren sollen. Und zusätzlich kommen dann nochmal ein paar hundert Millionen Dollar für Exklusivverträge mit hochprofiligen Podcast-Hosts. Ne, da hat man Joe Rogan, der wohl populärste Podcast ever. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie so richtig gehört, aber das ist so ein Riesenthema. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du Spotify verwendest, aber die pushen gerade ziemlich hart Barack Obama und Bruce Springsteen, die sich über, keine Ahnung, die USA unterhalten und kumpelhaft daherkommen. Also da wird krass viel reingesteckt, sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der Produktionsebene.
In Deutschland ging das, wenn ich mich recht entsinne, ja los damit, dass Spotify Schulz und Böhmermann, Fest und Flauschig, dann sanft und damals noch sanft und sorgfältig oder ich weiß nicht mehr, wie hieß er damals, sozusagen von Radio 1 abgeworben haben, ne? Der vorher im Radio und dann als Podcast lief, lief dann bei Spotify und das war so die Eröffnung in Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ne? Ja, spannenderweise sogar die Eröffnung weltweit, wenn ich mich nicht täusche, von Spotify, die ihre Füße ins Podcast-Wasser gesteckt haben. Das heißt, sie haben vorher, das war einer der ersten Podcasts überhaupt, die Spotify direkt finanziert hat. Wo Spotify sowieso, finde ich das anekdotisch ganz witzig, Spotify verbindet, was Podcast betrifft, relativ viel mit Deutschland, weil ich finde diese Geschichte einfach ganz lustig, dass Spotify gemerkt hat, dass ihre HörerInnen in Deutschland, also 2015 rum war das, viel mehr Zeit und viel längere Lieder hören, als die Leute das global tun. Und dann haben sie sich genauer angeschaut, warum. Und der Grund war, dass die deutschen Verlage nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre Hörbücher auf Spotify hochgeladen haben. Und dann haben sie gemerkt, krass, hier ist ja sozusagen noch ein ganzes anderes Genre oder Bereich von Audio, der nicht mit Musik zu tun hat, wo wir aber auch die Leute so ein bisschen an uns binden können. Und dann haben sie sich erst nach und nach angeschaut, wo sich das auszahlen könnte, in Podcasts zu investieren und Leute eben auch mit Narrativen oder gesprochenem Material bei sich zu halten.
Ja, super spannend. Ja. Warum aber findet die freie Podcast-Szene das doof? Da kommt ja Konkurrenz auf den Markt. Das ist sicherlich ein Faktor, dass da Dinge hochproduziert. Wenn man es kritisch sehen möchte, ist irgendwie eine Podcast-Szene, die hochgezüchtet wird, wenn man es mal kritisch ausdrücken möchte. Aber das alleine ist ja eigentlich noch nicht der Punkt, oder? Es gibt ja auch noch so einen strukturellen Punkt, dieses Plattform-Dilemma, das viele freie PodcasterInnen kritisieren an der Stelle.
Ja, genau. Und unterm Strich bin ich da ehrlich gesagt auch noch nicht dabei, mir ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber natürlich, wenn einfach eine Firma anfängt, so viel Einfluss auf einen kulturellen Bereich zu haben, dann bildet oder birgt das immer viele potenzielle Gefahren, ne? So wie YouTube ziemlich viel Einfluss auf diese amateurhafte oder eben nicht mehr so amateurhafte Videoszene hat, könnte das dann eben auch für Podcasts passieren. Also wenn Spotify sich entscheidet oder merkt, dass bestimmte Themen besser kommen als andere und die dann hart pusht, dann könnte das eine Auswirkung darauf haben, wie andere Leute dann ihre Podcasts produzieren.
Ja, und es ist aber tatsächlich auch noch so ein anderer Punkt, dass viele Spotify-Podcasts dort exklusiv sind, oder? Also die funktionieren dann auch infrastrukturell anders und sind dann nicht mehr irgendwie mit einem freien Podcatcher zu finden, sondern man muss dann diese Plattform nutzen, um diesen Podcast zu hören.
Genau, das ist irgendwie das perfide, könnte man fast sagen. Also wenn ich meinen Podcast oder wir unseren Netzpolitik-Podcast produzieren, dann ist der abrufbar auf Pocket Casts, Overcast, Apple Podcasts, auf allen Podcatchern, die es gibt und eben auch auf Spotify, weil Spotify auch als Podcatcher, also eine App, mit der man Podcasts hören kann, funktioniert. Aber umgekehrt ist das eben nicht per se so. Das heißt, Spotify kann Sachen produzieren, die dann neben netzpolitik.org Podcast auf Spotify verfügbar sind, die ich aber mit meinem Nicht-Spotify-Podcast-Hörer, mit meinem Nicht-Spotify-Podcatcher nicht abhören kann. Das heißt, ich bin dann gezwungen, die auf Spotify zu hören. Das Gemeine ist halt, wenn dann in einem Spotify merkt, dass der netzpolitik.org-Podcast gerade richtig gut läuft und Spotify sammelt ja alle Statistiken dann von HörerInnen von unserem Podcast, dann könnten sie sich ja auch überlegen, ach krass, dann machen wir den selber und dann positionieren wir den immer neben oder vielleicht sogar über dem netzpolitik.org-Podcast. Und wenn dann Leute diesen Podcast hören wollen, dann müssen sie zu Spotify. Das ist aber jetzt, muss man fairerweise schon noch sagen, relativ spekulativ. Es gibt in Deutschland ein konkretes Beispiel, wo etwas Ähnliches passiert ist. Aber in vielen Fällen verhält sich Spotify noch relativ respekthaft gegenüber den Werten der freien Szene. Also zum Beispiel Wind of Change, ein Podcast, der letztes Jahr einer von vielen, vielen Listen als der beste Podcast des letzten Jahres gezählt wurde, der war exklusiv auf Spotify, war aber nach ein paar Wochen dann, also mit etwas Zeitverzögerung, dann auch gratis auf freien Podcatchern verfügbar. Zum Beispiel. Also man kann so ein bisschen hoffen, dass das vielleicht gut läuft, aber gleichzeitig will man natürlich in der Regel großen Firmen nicht unbedingt vertrauen.
Ja, zumal wir ja aus dem 101 des Plattformkapitalismus wissen, dass Plattformen im Zweifelsfall erstmal alles dafür tun, um Leute zu sich zu holen und im Zweifelsfall dann auch erstmal freundlich sind und besonders gute Konditionen haben und aber irgendwann dann doch versuchen, nach diesem Winner-Takes-It-All-Prinzip alle anderen Akteure vom Markt zu verdrängen und dann nur noch da zu sein und im Zweifelsfall auch die Daumenschrauben anzudrehen.
Genau, und es gibt da noch eine andere Gefahr, die vielleicht gerade noch gar nicht so oft besprochen wird, aber wenn Spotify jetzt gerade so viel Geld da rein investiert und so ein bisschen eine Bubble vielleicht sogar kreiert, das heißt, viel mehr Leute sehen in Podcasts eine Möglichkeit, vielleicht auch journalistisch Geld zu verdienen, was ja im Journalismus sowieso immer so ein eigenes Thema ist, und das vielleicht dann aber gar nicht nachhaltig aufrecht zu erhalten ist, dann könnte es sozusagen beeinflussen, was für journalistische oder berufliche Zukunft JournalistInnen dann so haben. Das hat man ja, ich glaube, um 2010 herum bei Facebook, als irgendwie Facebook-Videos so das nächste große journalistische Genre waren, wo man irgendwie ganz neue Geschichten erzählen kann und auch ganz neue Beziehungen mit HörerInnen aufbauen kann. Und irgendwie 2-3 Jahre später hat man gemerkt, dass das gar nicht so wirklich funktioniert, dass Facebook da vielleicht, ich bilde mir ein, Facebook hatte sogar so ein bisschen an Zahlen gedreht, vielleicht weißt du das. Und dann haben plötzlich ganz viele Leute gemerkt, dass sie ihr Geschäftsmodell in den letzten 2-3 Jahren umgebaut haben, ohne dass da tatsächlich ein nachhaltiges Geschäftskonzept dahinter steckt.
Ja, tatsächlich Monetarisierung von Audioinhalten und Podcasts ist immer noch so ein Thema, ne? Ist eigentlich so ein großes Fragezeichen.
Ja, genau.
Wir bei netzpolitik.org zählen uns ja durchaus zu denen, zur freien Szene, die nicht auf Monetarisierung angewiesen ist. Jedenfalls, wir müssen hier keine Werbung schalten, wir brauchen keine Nutzerzahlen zu analysieren, weil wir eben spendenfinanziert sind. Das hängt mit unserem Geschäfts- und Organisationsmodell zusammen. Wäre jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung zum abschließenden Blick auf die Spenden. Aber ich habe eigentlich trotzdem noch eine Frage. Müssen denn Podcasts überhaupt monetarisiert werden? Also jetzt mal aus der Perspektive dieser freien Podcast-Szene gesprochen, da gibt es ja durchaus viele, die das ehrenamtlich machen und aber trotzdem auf einem Niveau, das nicht wie einem Hobby-Niveau ist, sondern schon auf einem höheren Niveau, also in dieser freien Podcast-Szene. Ne?
Ja, es ist so ein bisschen gemischt. Ich glaube, das hängt auch wiederum davon ab, was man sich so wünscht. Es gibt aber so auch so deutsche Urgesteine, für mich sowas wie Hoaxilla oder Soziopod, die das seit Jahren ziemlich professionell machen, aber auch irgendwie noch sich dieses informelle am Küchentisch zusammensitzen und reden behalten haben. Ich glaube, das sind dann Leute, ich glaube, das ist aber für viele Leute nicht so nachhaltig. Also wenn man will, dass Leute guten journalistischen und auch ne, gefact-checkten und gut recherchierten Inhalt produzieren, auch wenn es nur Gespräche sind, dann braucht man irgendeine Form der Finanzierung. Das ist die Frage, ob man sich dann immer nur an Einzel- und freie Szenen halten will oder ob man das vielleicht auch ein bisschen mehr sieht wie Zeit Online und genauso die New York Times. Für viele dieser Produktionshäuser sind Podcasts halt ein Weg, neue Hörer oder neue LeserInnen zu gewinnen und auch die so ein bisschen bei sich zu behalten. Für die macht es dann natürlich auch Sinn, dass die nicht unbedingt monetarisiert werden müssen. Aber ich finde, vor allem, wenn man Podcasts vielleicht auch als ein Medium sieht, in dem marginalisierte ProduzentInnen sich eine Stimme verschaffen können, dann kann man nicht da schon wieder beim nächsten Ding verlangen, dass die Leute das aus Leidenschaft machen und sozusagen diese ganze Arbeit einfach reinstecken, weil sie an die Sache selbst glauben, sondern da ist es schon sinnvoll, einen Weg zu finden, wie sowas intelligent und für alle fair monetarisiert werden kann. Und für viele, zum Beispiel Halbe Kartoffel, der ja in meinem Text eine Rolle spielt, funktioniert das ganz gut, weil es so eine Mischung ist aus Patreon und Engagements für Reden oder Workshops geben und so weiter. Das ist die Frage, ob das ein Modell ist, das für alle Sinn macht und ob wir wollen, dass das, dass die Leute auf ihre HörerInnen nur angewiesen sind. Andererseits, für Netzpolitik funktioniert es ganz gut.
Ja, genau, wahrscheinlich, also so ein ähnliches Modell ist dann ja, dass dann irgendwie es gibt ja eine starke Bindung an die Podcast-Hosts ja oft bei vielen Podcasts und dass es dann irgendwie so Wishlists gibt bei Amazon. Ich glaube, so machen das Tim und Linus vom Logbuch Netzpolitik und aber auch ja viele andere in der Szene, die dadurch so zumindest so eine Art Teilmonetarisierung haben. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert und finde es auf jeden Fall auch einen validen Punkt zu sagen, okay, wenn wir wollen, dass es eine Szene gibt, in der alle sich eine Stimme verschaffen können, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, das zu finanzieren. Wobei dann eben ja zu schauen wäre, wie diese Kommerzialisierung und Monetarisierung dann funktioniert, dass sie wirklich genau diesem Ziel dient. Im besten Fall gibt es wahrscheinlich einen gesunden Mix im Audio-Ökosystem,
Ja. Ja, genau. Wir wollen ja natürlich als HörerInnen wollen wir beides haben. Wir wollen freie, kreativ produzierte Podcasts, die alle möglichen Themen abdecken und gut recherchiert sind, aber gleichzeitig sollen sie nicht von irgendwie einer Kommerzialisierung gefärbt oder beeinflusst sein, was ja auch vollkommen legitim ist und was ich mir ja auch wünsche, aber vielleicht muss man da teilweise auch mal schauen, was denn für die Leute, die das produzieren, wirklich, wirklich möglich ist.
Mhm. Ja, jetzt haben wir schon so viel über das Geld gesprochen. Jetzt sprechen wir auch noch mal kurz über die Finanzen von netzpolitik.org. Das findet immer am Ende der Off-the-Record-Podcast-Folge statt. Ich werfe dann einen kurzen Blick auf den letzten Transparenzbericht, den wir veröffentlicht haben. Das ist in diesem Fall der Transparenzbericht vom Januar 2021. Wir erinnern uns, das letzte Jahr ist für uns sehr toll zu Ende gegangen mit einem Rekordspendenmonat Dezember und mit einem Rekordjahresspendenaufkommen im vergangenen Jahr von 887.000 Euro, deutlich mehr, als wir eigentlich veranschlagt hatten. Genau. Und im Januar, da gibt es immer noch, der ist ein traditionell ebenfalls noch spendenreicher Monat, weil einfach viele Leute dann irgendwie am Anfang des Jahres ihre Jahresüberweisung machen oder teilweise auch noch Spenden sozusagen aus dem Januar noch gebucht werden. Im Januar 2021 haben wir jedenfalls Spenden in Höhe von 68.800 Euro erhalten. Die stehen genau gegenüber 67.228 Euro, also einer der wenigen Monate sozusagen, in dem wir in etwa kostendeckend waren. Unser Modell läuft ja eben so, dass wir in den meisten Monaten so ein bisschen unter dem liegen, was wir eigentlich bräuchten, was wir im Monat ausgeben, aber dafür eben zum Jahresendspurt so richtig viel an Spenden bekommen. Das hat die letzten Jahre jedenfalls ganz gut funktioniert. Genau, 67.000 Euro haben wir ausgegeben, der Großteil davon Personalkosten, 52.000 Euro, knapp 5.000 Euro für Miete und irgendwie so Büro, Elektronik, Dienstleistungen und so weiter kommen noch dazu, Server, Infrastruktur. Genau. Und wir haben im Januar auch wieder ein bisschen Bitcoin veräußert. Knapp 25.000 Euro sind dabei rumgekommen und haben damit schon 7% des Spendenziels für das Jahr 2021 erreicht. Das, Trommelwirbel, im Jahr 2021 bei 1 Million Euro liegt. Wir haben ein bisschen länger drüber gesprochen, ob wir diese große Zahl uns wirklich vornehmen. Aber unsere Geschäftsführerin Stefanie erklärt das im Transparenzbericht sehr ausführlich und gut und anschaulich. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren immer ein Spendenwachstum von durchschnittlich 22% gehabt. Das ist sehr erstaunlich und freut uns sehr. Und ja, wenn wir von den 887.000 Euro nochmal 22% hochrechnen, dann würden wir sogar bei 1.082.000 Euro liegen. Wir lassen uns ja aber nicht nur von dieser sozusagen von den vergangenen Entwicklungen leiten in diesem Spendenziel, sondern auch in dem, was wir eigentlich brauchen, was wir denken, wie wir weiter wachsen können. Wir haben das hier schon irgendwie besprochen und werden sicherlich das im Laufe dieses Jahres auch nochmal ausführlicher besprechen. Wir wollen bei netzpolitik.org natürlich wachsen. Wir wollen mehr von unserem unabhängigen Journalismus, von unseren kritischen Einordnungen, von unseren Analysen und investigativen Recherchen machen. Aber als kleine Redaktion, als kleines Team, als Kollektiv, wie wir uns auch immer noch verstehen, ist das mit dem Wachsen gar nicht so leicht. Kann man jedenfalls nicht so übers Knie brechen. Wir wollen nachhaltig wachsen und das ist etwas, das uns in diesem Jahr auf jeden Fall auch beschäftigen wird. Die Frage, okay, wie wachsen wir eigentlich als Organisation? Wir sind aber eben, gucken sehr zuversichtlich in die Zukunft und auf dieses Jahr und hoffen, dass wir unser Spendenziel von 1 Million Euro auch erreichen, weil wir das auch durchaus als Zeichen sehen. Nicht kommerzieller Journalismus, gemeinwohlorientierter Journalismus kann hoffentlich jedenfalls auch die 1 Million Euro knacken. Das wäre wunderbar. Vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Das geht ja natürlich nicht nur, indem man uns Geld spendet, allerdings auch, freuen wir uns sehr, aber auch, indem man uns Inhalte zuschickt, relevante Kritik gibt, konstruktive, nette oder auch lustige indem man unsere Inhalte weiterverbreitet oder indem man diesen Podcast bewertet. Das darf am Ende natürlich auch nicht fehlen, der Hinweis, damit wir auf diesen Podcast-Plattformen besser gefunden werden. Bitte lasst doch eine positive Bewertung für diesen Podcast da, damit die Empfehlungsalgorithmen diesen Podcast auch anderen Menschen vorschlagen. Danke, sage ich an dieser Stelle auch noch. Ja, sorry, Serafin.
Nee, ich finde eigentlich, ich muss mich da auch nochmal ganz konkret bedanken, weil ja diese leichte Überschuss letztes Jahr euch in eine Position gebracht hat, mich fair zu bezahlen und dem Podcast ein bisschen mehr Produktionsaufmerksamkeit zu schenken. Also cool.
Ja, jetzt musst du aber auch liefern dann in den nächsten Monaten, das ist klar.
Ich gebe mein Bestes.
Also danke dir für das spannende Gespräch und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate. Bis dann.
Danke, tschüss.